Deutschlandfunk Kontrovers.
Heute mit Jasper Barenberg. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Die Anzeichen sind schon länger nicht mehr zu übersehen. Die Wirtschaft in Deutschland schwächelt. Im Maschinenbau gehen die Aufträge zurück, die Autohersteller melden sinkende Verkaufszahlen, die ersten Unternehmen kündigen an, Stellen zu streichen. Eine ausgewachsene Krise erwarten führende Wirtschaftsforscher vorerst, zwar nicht einen Trend nach unten, aber schon. Was also tun, wenn der Abschwung kommt? Darüber wird gerade auch deshalb so lebhaft diskutiert, weil unter anderem der Kampf gegen die Erderwärmung, die Klimapolitik also ohnehin zu einem tiefgreifenden Strukturwandel zwingt. In dieser Lage sehen immer mehr Politikerinnen und Politiker, Forscher und Verbände das Ziel der schwarzen Null im Haushalt durchaus kritisch. Das gilt auch für die als starr empfundenen Grenzen der Schuldenbremse. Konjunktureinbruch in Deutschland, muss der Staat mehr investieren? Darüber wollen wir heute Vormittag hier im Deutschlandfunk diskutieren. Soll der Staat am Ziel eines jederzeit ausgeglichenen Haushalts festhalten? Die CDU hat das gerade noch einmal bekräftigt. Oder ist es angesichts der vielen Herausforderungen geradezu geboten, dieses Dogma aufzugeben und klug in die Zukunft des Landes zu investieren? Und mit diesen Gästen können Sie heute Vormittag im Deutschlandfunk ins Gespräch kommen. Die Finanzpolitikerin Anja Heiduck ist stellvertretende Vorsitzende der Grünen im Bundestag und hier bei mir im Studio in Köln zu Gast. Schönen guten Morgen, Frau Heiduck.
Schönen guten Morgen.
Christdemokrat Eckhard Rehberg ist haushaltspolitischer Sprecher der Union im Bundestag und heute aus seinem Wahlkreis in Rostock zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Rehberg.
Schönen guten Morgen und Grüße nach Köln.
Dankeschön dafür. Und wir haben zu Gast Jens Südekum. Er lehrt internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität in Düsseldorf. Und dort sitzt er auch in einem Studio der Kolleginnen und Kollegen vom WDR. Schönen guten Morgen, Herr Südekum.
Schönen guten Morgen.
Wie immer wollen wir uns zum Start eine Auswahl von einigen Stimmen unserer Hörerinnen und Hörer anhören, die uns heute früh schon erreicht haben.
Lampert aus Nürnberg. Ja, der Staat muss mehr investieren. Es kann nicht alles nur ausgelagert werden, auch an Produktion. Und ich würde sagen, gerade auch im Pharmaziebereich, Medikamente und so, da müsste unbedingt der Staat investieren, dass wieder viel mehr in Deutschland produziert wird. Denn wir sind abhängig von China und Indien und so weiter. Und deshalb, ja, er muss mehr investieren, auch in unsere Wirtschaft. Und eigentlich müsste man mehr Sozialleistungen vielleicht kürzen.
Irmgard Herrmann von der Insel Rügen. Also der Staat sollte unbedingt die Null beibehalten, sollte sparsam umgehen. Der Staat investiert eigentlich viel Geld und die Leute sollen mal ein bisschen realistisch denken. Und der Staat sollte unbedingt das Sparprogramm einbehalten.
Ich rufe aus Berlin an, mein Name ist Meier. Ich finde, der Staat sollte sich zurückhalten und die Unternehmen mehr in Vordergrund sollten rücken, um zu investieren.
Hoffmann, der Staat muss mehr investieren. Und zwar überall dort, wo der Staat eine Aufgabe zu lösen hat, beziehungsweise wo Bedarfe aus dem Binnenland sind und durch binnenländische Leistung gedeckt werden können. Also auch finanzierbar sein müssen.
Peters aus Herford. Ja, der Staat muss mehr investieren. Die Infrastruktur ist seit langem verschlissen und es geht um unsere Zukunft.
Ja, der Staat muss mehr investieren, sagen also einige unserer Hörerinnen und Hörer. Nein, er soll weiter sparsam sein und die schwarze Null beibehalten. Das also zum Start in unsere Diskussion. Ich würde, Herr Südekum, gern bei Ihnen anfangen, denn wir haben vielleicht alle noch im Ohr das Herbstgutachten der Wirtschaftsweisen, die ja zitiert werden mit dem Satz »Festhalten an der schwarzen Null«. Wäre grundfalsch. Daraufhin hat Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, geantwortet, das sei eine Debatte zur falschen Zeit. Ich habe Sie bisher so verstanden, dass Sie auch mal gesagt haben kürzlich, die Schuldenbremse passt nicht mehr recht in unsere Zeit. Was sind die Argumente dafür, aus der schwarzen Null kein Dogma zu machen und die Schuldenbremse, wenn nicht zu lockern, so doch die Spielräume auszunutzen?
Ja, die konjunkturelle Lage hatten Sie ja schon eingangs erwähnt. Die Institute haben im Herbstgutachten klar gesagt, dass das Wachstum deutlich zurückgehen wird. Sie rechnen nur noch mit ungefähr 0,5% dieses Jahr. Und gerade in der Industrie und im Export ist die Lage mittlerweile schon fast dramatisch zu nennen, was die Rückgänge angeht. Und insofern ist jetzt die Frage bei der Reaktion des Staates. Ein Festhalten an der schwarzen Null wäre aus meiner Sicht wirklich grundfalsch und fast katastrophal, denn es gibt so etwas, was wir Ökonomen die automatischen Stabilisatoren nennen. Das heißt natürlich, wenn jetzt die Konjunktur einbricht, dann werden die Konsumausgaben gekürzt, dann werden ein paar Leute auch arbeitslos werden, die Ausgaben dort werden steigen, die Steuereinnahmen werden sinken und das ist dann ganz natürlich, dass dann in dem Moment auch die Staatseinnahmen auf Bundes- und Landesebene zurückgehen werden. Und wenn man jetzt die schwarze Null strikt einhalten wollte, dann müsste man quasi in diesen Abschwung hineinsparen. Und eigentlich ist ja die Idee, dass der Staat dann ein Stück weit ausgleichend tätig wird und mehr ausgibt und nicht quasi diese Rückwärtsbewegung der Konjunktur dann auch noch selber verstärkt, indem er selber spart. Also die schwarze Null einzuhalten, da sind sich fast alle Ökonomen einig, das wäre eine falsche Idee. Jetzt gibt es die Schuldenbremse, die erlaubt im Rahmen dessen, was sie eben in der Verfassung auch geschrieben hat, gewisse Reaktionen und auch gewisse Verschuldung. Da wird aber die Problematik sein, weil das haben wir bislang noch nicht gehabt. Die Schuldenbremse gibt es ja erst seit 2009 und wir haben noch keine wirkliche Rezession gehabt im Rahmen der Schuldenbremse. Ob die Spielräume, die uns dort von der Schuldenbremse erlaubt werden, ob die ausreichend sind, um angemessen zu reagieren, das wird eine Problematik sein, die wird sich dieses oder spätestens nächstes Jahr stellen. Und da gehe ich auch davon aus, das sagen auch viele, dass die Spielräume im Rahmen der Schuldenbremse sich als zu gering erweisen können.
Mhm. Verzeihung, Herr Rehberg, nun hat die CDU ja gerade wieder bekräftigt, am ausgeglichenen Haushalt festhalten zu wollen an der Schuldenbremse. Wir stehen zur schwarzen Null, sagt auch die Kanzlerin. Warum wischen Sie die Argumente von Forschern wie Herrn Südekom und auch von Verbänden ja inzwischen so kategorisch vom Tisch?
Ja, weil sie mit der Realität teilweise wenig zu tun haben. Als wir vor 10 Jahren in die Euro-Krise geraten sind, war nicht der Grund zu wenig Schulden der Euro-Länder, sondern zu viele Schulden, dass man sich am Kapitalmarkt nicht mehr refinanzieren konnte. Und Herrn Südekom und alle anderen Befürworter von noch mehr Schulden in Erinnerung, wir sind gestartet vor 10 Jahren mit einem Bundeshaushalt, Größenordnung 300 Milliarden Euro und eine Verschuldung von 86 Milliarden. Und Deutschland leidet nicht an zu wenig Schulden. Wir haben insgesamt 1,1 Billionen Euro Schulden alleine als Bund. Unser Problem ist doch eher, und jetzt muss ich mal auch auseinanderhalten, will ich investieren in Bildungsinfrastruktur, digitale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Forschung, Entwicklung, will ich Rahmenbedingungen setzen? Da habe ich eher das Problem, dass ich das Geld, was wir Kommunen, Ländern, aber auch beim Bund selber zur Verfügung steht, ich bekomme es nicht umgesetzt. Im Bundeshaushalt liegen allein heute über 30 Milliarden in Sondervermögen und Resten, die nicht umgesetzt werden. Gründe sind mangelnde Planungskapazitäten, ein zu kompliziertes Planungsrecht und mittlerweile mangelnde Baukapazitäten. Wir haben allein einen Preisauftrieb im Baubereich zwischen 4,5 und 7,5%. Und wenn ich dann noch einen Blick nach Europa werfe, die europäische Förderperiode beinhaltet fast 1 Billion Euro Mittel in den verschiedensten Bereichen. Auch in Europa liegen 280 Milliarden Mittel, die nicht abgerufen worden sind, jedenfalls nicht bisher. Also es mangelt in Deutschland nicht an Geld, sondern es mangelt an der Umsetzung.
Mhm. Anja Heiduck hier im Studio in Köln. Sie haben im Bundestag ja kürzlich in einer Rede die Schuldenbremse durchaus verteidigt, haben gesagt, das hat schon Sinn gemacht, die ins Grundgesetz zu schreiben. Zugleich hört man von den Grünen ja, sagen, wenn ich es verkürzen darf, die grüne Null mit Blick auf die Klimapolitik ist wichtiger als die schwarze Null. Was meinen Sie damit?
Die Schuldenbremse und die schwarze Null sind nicht dasselbe. Die Schuldenbremse erlaubt eine gewisse Flexibilität, so wie Herr Südekom das auch gesagt hat. Und deswegen rate ich sehr dazu, und das rate ich auch der Bundesregierung, jetzt nicht die schwarze Null gleichzusetzen mit der einzig richtigen nachhaltigen Finanzpolitik. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich bin sehr für Nachhaltigkeit und für Sparsamkeit, aber in Zeiten, wo sich die Wirtschaft so deutlich eintrübt. Und wenn Sie mit Wirtschaftsvertretern sprechen oder die Gutachter lesen, dann befindet sich die Industrie schon deutlich in einer Rezession. 0,5% Wachstum, da können wir vielleicht noch sagen, das ist doch noch ganz okay. Aber jetzt müssen wir überlegen, was kann die Politik psychologisch und tatsächlich für Impulse setzen? Und da fände ich es besser, wenn man sagt, wir halten an einer nachhaltigen Finanzstrategie fest. Wir wissen, dass wir in den letzten 10 Jahren unsere Schulden auch dank der Schuldenbremse deutlich zurückführen konnten. Aber weil wir jetzt so viel weniger Gesamtschulden haben, und Herr Rehberg, Sie wissen das, wir sind von über 86% staatliche Verschuldung am Bruttoinlandsprodukt jetzt unter 60%, da erlaubt uns sogar nach Maastricht oder andererseits die Schuldenbremse mehr Spielraum. Und wenn ich das dann noch zusammenlege mit den großen Zukunftsherausforderungen im Rahmen der Digitalisierung und des Klimawandels, wäre das Signal aus der Politik, das Signal der deutschen Bundesregierung, wir sind bereit, auch öffentlich mehr zu investieren oder es Privaten zu erleichtern, zu investieren, dann wäre das der richtige Impuls. Und deswegen empfinde ich dieses Klammern an der schwarzen Null als fast schon ideologisch motiviert.
In der Tat, Herr Rehberg, man kann ja durchaus auch lesen, wenn die CDU und wenn auch die Union insgesamt darauf besteht, auf keinen Fall Steuererhöhungen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sagt aber auch keine Verschuldung. Wie sollen dann die großen Herausforderungen, ein paar haben wir schon genannt, gemeistert werden in den nächsten Jahren?
Also eine Anmerkung zu Kollegin Heiduck. Wir haben im letzten Jahrzehnt keine Schulden zurückgeführt. Wir haben keine neuen Schulden gemacht. Das ist schon ein Unterschied. Und die großen Herausforderungen der Zukunft sind auch der demografische Wandel. Das ist das Thema Klimaschutz. Das ist die nächste Förderperiode im europäischen Haushalt, die Herausforderung Europa. Und das sind auch internationale Verantwortung. Und meine große Sorge ist, zwischen der schwarzen Null und das, was die Schuldenbremse erlaubt, sind allein in diesem Jahr nur 4,5 Milliarden. Also das ist nicht die große Spanne. Und ich sage nochmal ganz klar, dass der Gesamtstaat, der Bund und die Gesamtheit der Länder und Kommunen 110 Milliarden in diesem Jahr investieren. Und wir haben mehr ein Umsetzungs- als ein Finanzierungsproblem. Ein anderes Thema ist es, wie mache ich weiter die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig? Aber dann muss ich eher über das Thema Unternehmenssteuer nachdenken. Und was wir tun aktuell, das Klimaschutzpaket, die 54 Milliarden, das werden wir ohne neue Schulden realisieren können. Und auch dieses Geld muss erstmal umgesetzt werden. Also nochmal mein Petitum, oder ich nehme gerade ein Beispiel bei mir aus der Region, heute Morgen in der Lokalzeitung. Eine Sanierung einer Sporthalle verzögert sich um Monate, weil Ausschreibung aufgehoben werden musste, weil gar keine da waren, beziehungsweise es waren sogenannte Mondscheinangebote. Und deswegen warne ich dringlich davor, immer noch mehr Geld ins Schaufenster zu stellen. Das gibt einen enormen Preisauftrieb, und das, was wir an mehr Geld zur Verfügung stellen, wird durch Kosten und Preise aufgefressen.
Herr Süde, kommt vielleicht dazu, zu diesem Punkt, weil Herr Rehberg jetzt schon zweimal gesagt hat, wir haben gar kein Problem, es gibt genug Geld da. Im Bundeshaushalt findet er zig Milliarden, 30 Milliarden hatte er, glaube ich, genannt.
Ja, stopp, nicht 30 Milliarden an Resten in Sondervermögen, Kommunalinvestitionsprogramm, Kita-Ausbau, digitale Infrastruktur, und insgesamt investieren wir 40 Milliarden, und bei Ländern und Kommunen über verschiedene Strukturen liegt auch noch eine Menge Geld, und deswegen ist die Frage der Zeit, nicht noch mehr Geld ins Schaufenster stellen, sondern dieses Geld über die Rampe zu bringen.
Also Herr Südekomm, das Geld ist da, es geht nur darum, und wir müssen darauf achten, dass es schneller eingesetzt werden kann.
Ja, das stimmt natürlich, aber man muss sich auch fragen, woher kommen eigentlich diese Probleme der nicht abgerufenen Mittel? Und sie sind zu einem Großteil die Folge der Sparpolitik der letzten 10, 20, 30 Jahre. Denn wirklich klemmen tut es ja auf der kommunalen Ebene vor allem. Da haben wir die maroden Schulen, die maroden Brücken, die schlechten Gebäude und so weiter. Die KfW spricht insgesamt von 140 Milliarden Investitionsstau auf kommunaler Ebene. Und das behebt man natürlich nicht dadurch, indem der Bund dann einmal so einen Digitalpakt mit 5 Milliarden ins Schaufenster stellt, wie Rehberg gesagt hat. Denn vor Ort ist niemand dort in den Kommunen, der tatsächlich dieses Geld abrufen, verwalten, Projekte planen und dann umsetzen kann, weil die Bau- und Planungsämter, die sind leer. Nicht? Also da war eine Verrentungswelle, und wann immer jemand in den letzten Jahren in Ruhestand gegangen ist, wurden die Stellen nicht nachbesetzt, weil eben die Sparauflagen vor allem auf kommunaler Ebene wirklich dramatisch waren. Und auf der privaten Ebene sieht es beim Bausektor natürlich auch so aus. Der Bausektor, der momentan ja noch gut ausgelastet ist, der müsste jetzt eben seine eigenen Kapazitäten erweitern, müsste neue Leute einstellen. Das tut er aber nicht, wenn vom Staat nun mal die Ansage kommt und das Signal, wir stellen hier einmal 5 Milliarden ins Schaufenster, da wird nichts passieren. Wenn aber der Staat eine verlässliche, langfristige Perspektive bietet und sagt, wir investieren jetzt über die nächsten 10, 15 Jahre, stetig und verlässlich, und wir statten auch die Kommunen stetig und verlässlich so aus, dass das Geld überhaupt auf die Straße gebracht werden kann, dann ist das ein Signal, der auch beim Bausektor ankommt. Und dann haben wir auch die Möglichkeit, gegebenenfalls zu schauen, ob man nicht auch im Rest Europas, der Europäischen Union, Firmen findet, die Bauinvestitionen durchführen können, denn Schulen sanieren, das können ja nicht nur deutsche Betriebe. Und wenn man so eine wirklich langfristige, stetige und größere Investitionsagenda als Signal aussendet, dann erledigen sich ein Teil dieser Kapazitätsengpässe, die momentan da sind, dann erledigen die sich auch von selber.
Marode Schulen, Straßen, Brücken etc. Und Olaf Scholz sitzt weiterhin stur seine schwarze Null aus. Da schreibt uns heute Morgen Hannelore Berg in einer Mail und sie fügt hinzu, es ist zum Heulen. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung. Herr Selig ruft uns aus Heidelberg an. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Wissen Sie, was an Moldawien, Rumänien und Libanon besser ist als an Deutschland? Die Internetqualität. Und da spricht die Politik von Industrie 4.0, von Digitalisierung, aber es bewegt sich nichts. Offensichtlich investieren die Firmen freiwillig nicht genug, weil sich das vielleicht nicht ausreichend rentiert, Deutschland flächendeckend zu digitalisieren. Da muss halt der Staat einspringen. Und dass wir uns in der Europäischen Union so eine Beschränkung von 60% Schuldenquote auferlegt haben, halte ich persönlich für völligen Schwachsinn, weil es zeigt sich an anderen Industrieräumen wie zum Beispiel Japan, die genauso niedrige Zinssätze haben, die eine genauso niedrige Inflationsrate haben, dass man mit 238% Schuldenquote wirtschaftlich wunderbar leben kann. Hm. Die schwarze Null, der Stabilitätspakt, die Schuldenbremse müssen unbedingt wieder abgeschafft werden. Und das steht ja selbst in diesen Gesetzen drin, dass Naturkatastrophen oder auch eine Delle in der wirtschaftlichen Entwicklung dies ermöglichen.
Herr Selig, danke für Ihren Anruf. Ich gebe, weil wir noch 2 Minuten Zeit haben vor den Nachrichten, Herrn Rehberg gerade mal die Möglichkeit, darauf zu antworten. Und dann können wir den Faden aber nach den Nachrichten weiter aufnehmen und über noch weitere Aspekte telefonieren. Aber danke, reden. Aber danke erstmal für Ihren Anruf heute Morgen. Herr Rehberg, bitte.
Also in Richtung Professor Südekum, für die Finanzen der Kommunen sind die Länder verantwortlich. Und Realität ist, dass der Bund im letzten Jahrzehnt gegenüber dem Jahr 2010 zu heute Länder und Kommunen um 30 Milliarden entlastet. Davon 16 Milliarden Umsatzsteuerpunkte und 14 Milliarden im Sozialbereich. Das heißt, das zeigt sich auch an dem Rückgang der Kassenkredite. Also eine Investition scheitert hier nicht am Geld. Bei Kommunen in Haushaltsnotlage übernimmt der Bund 90% und nur 10% müssen Eigenmittel der Kommunen sein. Und das kann auch durch die Länder ersetzt werden. Und nur eine Bemerkung auch zu der Bauwirtschaft aus dem Ausland. Die allermeisten Firmen aus dem Ausland, wenn sie in die komplizierten Bereiche Digitalisierung oder Heizungssanitär reingehen, haben gar nicht die Zertifizierung, um auf dem deutschen Markt arbeiten zu können.
Ich sehe schon gerade, Frau Heiduck hat hier schon mit den Augen gerollt, während Sie das gerade gesagt haben, Herr Rehberg. Ich würde mal sagen, wir lassen den Nachrichten jetzt ihren Platz und nach den Nachrichten nehmen wir dann diesen Faden wieder auf. Konjunktureinbruch in Deutschland, muss der Staat mehr investieren? Das ist unser Thema heute Vormittag. Bis gleich. Thank you. Konjunktureinbruch in Deutschland, muss der Staat mehr investieren? Das ist unser Thema heute Vormittag hier im Deutschlandfunk in der Sendung Kontrovers. Wir diskutieren mit der stellvertretenden Vorsitzenden der Grünen im Bundestag, mit Anja Heiduck, mit Eckhard Rehberg, dem haushaltspolitischen Sprecher der CDU, und mit Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Universität Düsseldorf. Und vor den Nachrichten hatten wir im Anschluss einen Hörer, Herrn Rehberg, gehört, der nochmal verteidigt hat, warum er sieht, dass die Kommunen, die vor allem viele Schulden haben, entlastet worden sind in großem Ausmaß im letzten Jahr. Und Frau Heiduck hatte hier ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt. Frau Heiduck, warum?
Ja, weil ich finde, dass der Anrufer ja deutlich gemacht hat, es gibt vielleicht auch ganz aktuell Bedarf, dass wir auch unsere öffentlichen Investitionen stärken müssen. Und er hat zu Recht den Bereich der Digitalisierung genannt. Es gibt Landstriche in Deutschland, da investieren die Privaten nicht ersatzweise in ein sicheres mobiles Netz. Und da finde ich, ist es nicht zu verstehen, dass wir nicht von politischer Seite mittels Investitionsgesellschaften oder auch einfach Geld der öffentlichen Hand das Vertrauen auch in ländliche Räume und Regionen senden. Auch dort gibt es ein belastbares, sicheres Netz. Das ist auch für die wirtschaftliche Entwicklung wichtig. Und das können wir nicht auf die lange Bank schieben. Und mit den Augen gerollt habe ich deswegen, ja, es stimmt, wir haben Umsetzungsprobleme, auch im Gebäudebereich, in der Infrastruktur. Wir haben aber auch einen Investitionsstau von 138 Milliarden. Man kann immer mit Zahlen argumentieren, dass es hier einen Stau gibt und dort ein Umsetzungsproblem, das Geld liegen bleibt. Das ist schon richtig, aber da muss man ja trotzdem überlegen, wie gehen wir die Probleme an? Und da bin ich sehr dafür, unmittelbar anstehende Investitionsnotwendigkeiten wie bei der Digitalisierung zügig anzupacken und gleichzeitig auch langfristig abzusichern, dass wir über 10 Jahre zum Beispiel bereit sind, sicher zu investieren. Und das war ein Punkt, den Herr Südekum ja gesagt hat. Dann werden auch die Kapazitäten wieder aufgebaut. Und wenn die öffentliche Hand das Signal sendet, das Wichtigste ist die schwarze Null, was ich sowieso für falsch halte, würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass wir verlässlich investieren werden und mehr investieren, als wir es jetzt tun. Unsere Investitionsquote ist nicht vorbildlich. Sie ist zu gering und deswegen plädieren die Grünen dafür, die Spielräume der Schuldenbremse stärker auszunutzen, die es heute schon gibt, und durch öffentliche Investitionsgesellschaften auch jenseits der Schuldenbremse diese wichtigen Zukunftsinvestitionen endlich entschlossen anzugehen.
Herr Südekum, ich hatte Sie so in Erinnerung, wo Frau Heiduck gerade sagt, die Spielräume der Schuldenbremse ausnutzen. Ich hatte Sie so in Erinnerung, dass Sie Zweifel haben, ob das überhaupt ausreichen könnte. Reden wir auch darüber oder müssen wir auch darüber reden, die Schuldenbremse wieder aus dem Grundgesetz zu nehmen?
Ja, ich glaube, die Diskussion muss schon geführt werden. Es sind zwei Aspekte. Wir haben ja aktuell dieses Thema Konjunktur und Abschwung. Und da sieht die Schuldenbremse eben ja auch vor ein gewisses Maß an Flexibilität. Es wird aber die Frage sein, ob dieses Maß ausreichen wird. Das gibt technische Gründe. Es gibt die sogenannte Konjunkturkomponente der Schuldenbremse. Die wurde bislang noch nicht getestet. Aber es wird vermutlich darauf hinauslaufen, dass diese Konjunkturkomponente absolut unzureichend ist, um im Sinne von einer Konjunkturpolitik wirklich gegenzusteuern. Davon unabhängig, als anderes Thema, haben wir aber strukturelle Wachstumsgründe. Wir haben ja die großen Investitionslücken, über die wir jetzt schon gesprochen haben, im Bereich Digitalisierung, im Bereich Verkehr, im Bereich Klimaschutz. Und das hat ja überhaupt nichts mit Klima zu tun, mit Konjunktur zu tun. Also egal, ob wir jetzt eine Rezession oder einen Boom haben, schlechtes Internet ist immer ein Problem für die langfristige Entwicklung der deutschen Volkswirtschaft. Insofern muss man diese Probleme auch unabhängig von der Konjunktur lösen. Und da wäre eben vor allem dieses Element der langfristigen, berechenbaren und stetigen Finanzierung von Investitionen ist absolut entscheidend dafür. Und da sind eben diese 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, das sind ungefähr 12 Milliarden im Jahr, die die Schuldenbremse hergibt, vermutlich unzureichend, um diese großen Bedarfe, über die wir gesprochen haben, 140 Milliarden bei den Kommunen, im Bereich Bildung können wir sagen, fehlen ungefähr 35 Milliarden pro Jahr, wenn wir einen Bildungssektor so ausstatten wollen, wie es eigentlich angemessen wäre für die deutsche Volkswirtschaft. Und da haben wir über den Bereich Klimaschutz noch gar nicht geredet. Also das wird nicht reichen in diesem Rahmen. Und deswegen glaube ich, sollten wir über andere Fiskalregeln nachdenken, dass gerade zukunftsorientierte Ausgaben auch kreditfinanziert werden dürfen, so wie es vor der Schuldenbremse ja auch der Fall gewesen ist. Und jetzt nur zu sagen, es gab mal die Eurokrise und es gab Griechenland und nur, weil wir mal ein bisschen Schulden machen würden, sofort quasi dasselbe Schicksal wie Griechenland einnehmen, das ist natürlich vollkommener Unsinn. Also wir haben eine vollkommen andere gesamtwirtschaftliche Situation. Wir haben eine völlig andere Zinskonstellation. Und von daher müssen wir wirklich jetzt auch als starke Volkswirtschaft innerhalb Europas da eine ganz andere Finanzpolitik vor allem langfristig betreiben.
Herr Südekum, weil Sie das Zinsargument gerade ansprechen, wir haben eine Mail von Thomas Diener heute Morgen bekommen und gleich haben wir noch einen Hörer an der Leitung, aber das wollte ich Ihnen noch sagen. Jedes Schulkind, schreibt er, versteht, dass es ein gutes Geschäft ist, wenn es 10 Euro geliehen bekommt und bis zu 30 Jahre Zeit hat, um nur noch 8 Euro zurückzahlen zu müssen. Unsere Regierung offenbar nicht. Man wartet lieber, bis ein Kredit wieder Geld kostet, die Investitionsschwäche zu Zusammenbrüchen führt und begründet das Ganze dann auch noch paradoxerweise mit der Verantwortung für die nachfolgenden Generationen. Also Herr Diener macht da aufmerksam in seiner Mail auf die günstigen Zinsbedingungen im Moment und das ist jedenfalls von der Seite aus betrachtet ganz gut. Eine gute Idee wäre, neue Schulden aufzunehmen. Wir haben einen Hörer in der Leitung, Wolfgang Giersch, wenn ich das richtig sehe, aus Weißenhorn. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Hallo.
Ja, zunächst mal etwas, was mich immer wieder stört. Wir verwenden leider Gottes den Begriff Staat falsch. Staat sind die Bürger und nicht die Verwaltung. Und die Verwaltung, die sollte nicht investieren, nach meiner Meinung zumindest. Was wir brauchen, was uns fehlt, ist privater Konsum. Denn wenn ich konsumiere, also nachfrage, dann halte ich Unternehmen am Leben. Und Unternehmen, die am Leben sind, zahlen Steuern. Das sind die Einnahmen der Verwaltung. Und damit kann die Verwaltung sehr wohl auch zwei Dinge bedienen, nämlich den Konsum und die Investition. Investition heißt, ich bringe Geld in etwas, was mir wesentlich mehr Geld zurückbringt. Das heißt, ich wende heute 100 auf und mache daraus 1.000. Damit kann ich leicht die 100 zurückzahlen, damit kann ich leicht Zinsen zahlen und erwirtschafte zusätzlich noch Geld, das ich ausgeben kann für andere Dinge.
Herr Giersch, und worauf läuft das in Ihrer Argumentation dann hinaus?
Wir brauchen mehr Konsum und keine Investitionen, weil wenn ich konsumiere, mehr konsumiere, dann bringt es automatisch Investitionen.
Okay, Herr Südekum, Frau Heidel.
Ich darf eines vielleicht, das liegt aber schon länger zurück. Es gab ja mal den Club of Rome, der sich ja mit den Grenzen des Wachstums mal auseinandergesetzt hat. Und endloses Wachstum gibt's nicht. Das sollte uns auch präsent sein.
Frau Heidel wollte direkt auf Sie antworten, Herr Giersch. Ja. Danke für den Anruf.
Ja, ich finde das insofern einen guten Hinweis, da nochmal genau hinzugucken, was ist die Rolle des Staates. Und da würde ich Ihnen allerdings sagen wollen, es gibt Infrastruktur, sogenannte Daseinsvorsorge, für die, glaube ich, zu Recht auch der Staat verantwortlich zeichnen sollte. Also, dass wir eine gute Grundversorgung haben, ob es nun die Verkehrsstraßen sind oder aber auch, und das ist ja die neue Herausforderung, ein belastbares digitales Netz. Da sollte der Staat Sorge für tragen, dass das in jeder Region möglich und vorhanden ist. Manchmal wird das auch privat finanziert, damit habe ich nicht das Problem. Aber wenn Lücken entstehen, dann muss der Staat teilweise dann auch durch öffentliche Unternehmen diese Infrastruktur beherzt anpacken, weil das löst dann auch wirklich wieder wirtschaftliche Belebung, Arbeitsplätze und anderes aus. Und da haben wir einen Mangel und deswegen, Investitionstätigkeit soll im Großen und Ganzen im privaten Sektor stattfinden, aber die Daseinsfürsorge, energetische Versorgung, Grundversorgung haben wir ja auch mit Wasser und allem. Da hat der Staat, finde ich, eine wichtige Rolle und die füllen wir im Moment nicht überall richtig aus.
Herr Giersch, dann bedanke ich mich für Ihren Anruf und frage nochmal bei Frau Heiduck nach, was schwebt Ihnen denn vor, wenn wir darüber reden, die schwarze Null nicht zum Dogma zu machen, wenn wir darüber reden, die Spielräume der Schuldenbremse zu nutzen oder möglicherweise auch ein wenig zu öffnen? Soll das sowas wie ein umfassendes staatliches Modernisierungsprogramm sein, was die großen Herausforderungen der Zeit anspricht, Digitalisierung, Klimaschutz, Infrastruktur? Oder was schwebt Ihnen vor?
Wir haben zwei Punkte, da möchte ich dazu sagen. Wir möchten konkret kurzfristig, weil ja die Schuldenbremse in der Verfassung steht und wir das nicht als Grüne alleine bestimmen, wie mit der Verfassung umzugehen ist, möchten wir Spielräume nutzen und die von mir vorhin benannte öffentlichen Investitionen im Bereich Digitalisierung, aber auch Veränderung der Wirtschaft, um klimagerecht zu sein, gezielt durch öffentliche Investitionsgesellschaften oder öffentliche Unternehmen stärken. Das heißt, es ist ein richtiger Ansatz, der Deutschen Bahn mehr Eigenkapital zu geben, damit sie jetzt auch noch stärker investieren kann in den Verkehr auf der Schiene. Gleichzeitig Digitalisierung habe ich angesprochen. Dann wollen wir als Grüne aber auch ein Investitionsprogramm, ein zusätzliches Volumen, wir denken da so an 30, 35 Milliarden, auflegen, um die großen Herausforderungen im Klimaschutz auch staatlich zu finanzieren. Und das stellen wir uns so vor, dass wir es gut fänden, wenn die Schuldenbremse weiterentwickelt würde. Da müssen wir andere politische Parteien für gewinnen, weiterentwickeln im Sinne der europäischen Regeln, wenn ein Land unter 60% gesamtstaatlicher Verschuldung liegt. Und das haben wir als Deutschland erreicht. Dann gibt es im europäischen Regelwerk auch die Ansage, man kann dann einen Spielraum von bis zu 1% staatlicher Verschuldung ausnutzen. Und dann könnten wir in dieser Größenordnung von 30, 35 Milliarden auch zusätzlich noch investieren. Wir dürfen, finde ich, nicht alle Grenzen und Schleusen öffnen, weil wir in den 20er Jahren auch eine demografische Entwicklung haben werden, wo wir sicherlich mehr Leistungen brauchen bei einer alternden Gesellschaft, auch in der sozialen Sicherung. Deswegen haben wir uns da auch Mühe gegeben als Grüne, gezielt Punkte zu benennen, wie packen wir es an, trotzdem die Nachhaltigkeit im Blick zu behalten, aber die aktuellen Herausforderungen in dieser von mir beschriebenen Weise mal entschlossen und auch ganz praktisch anzugehen.
Herr Rehberg, ich wüsste gerne, was Sie davon halten, und dann haben wir einen weiteren Hörer in der Leitung.
Also, ich sehe das nicht als zielführend an, weil wer an der Schuldenbremse rumdoktort und meint, dass dann dieses nur für Investitionen genutzt wird, der vergisst natürlich viele Fachpolitikerinnen und Politiker im Deutschen Bundestag und darüber hinaus, die dann auch Geld für Sozialleistungen ausgeben wollen. Und deswegen glaube ich, dass der Kurs des letzten Jahrzehnts gut und richtig war. Und um nochmal auf zwei, drei Punkte der nachhaltigen Finanzierung von Investitionen zurückzukommen. Ich bin in einem Bundesland zu Hause, das von Seiten des Bundes 832 Millionen seit 2016 zur Verfügung gestellt bekommen hat, um die digitale Infrastruktur auszubauen. Nehmen wir zwei weitere Beispiele. Einmal das Thema Bahn mit der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung 3, die über 10 Jahre laufen soll. Ein Gesamtvolumen von 86 Milliarden hat, habe ich hier Sicherheit. Dazu kommen dann noch die 11 mal 1 Milliarde Eigenkapitalaufstockung. Und ein weiterer Moment bei dem Thema Schiene, das sind die Regionalisierungsmittel, die aufwachsend sind bis zum Jahr 2030 auf über 10 Milliarden, wo auch sehr viele Investitionen drin enthalten sind. Also ich habe oder das Kommunalinvestpaket von 7 Milliarden mit einem Sondervermögen, was auch zur Verfügung steht, noch weitere 3 Jahre. Und wenn notwendig, verlängern wir das auch noch. Also es bedarf nicht, die Schuldenbremse in irgendeiner Form zu modifizieren oder gar die schwarze Null anzugehen. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade diese Bremse, Schuldenbremse bleibt so, wie sie ist, und die schwarze Null wird eingehalten, mit dazu führt, dass man sparsam ist, aber trotzdem investieren kann.
Wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Rode aus München. Schönen guten Tag, Herr Rode.
Überstanden, das ist ein Investitionsprojekt, das sich amortisiert. Aber mein Punkt, den ich machen wollte, der passt, glaube ich, in den Kontext, dass wir in Deutschland das Mentalitätsproblem haben, nicht nur in der Umweltpolitik, infantil nach dem Staat und dessen Regelungen zu schreien, ohne dann selber Verantwortung annehmen zu wollen. Mit anderen Worten, wir haben das Unternehmertum schlecht geredet und auch die gute Industrie und die guten Produkte und und Investoren sind im Grunde nur noch Heuschrecken. Aber wenn man sich anguckt, wenn öffentliche Projekte in die Hand genommen werden, und da sehe ich als Symbol eben den Berliner Flughafen, dann zeigt sich, dass Bürokraten aus dem Staat und vor allem Juristen aus diversen Parlamenten im Bund und Land überhaupt keine Übersicht über Renditen, über Kostenstrukturen haben, über Entwicklung und dass das Geld in deren Händen einfach falsch alloziiert ist. Und wir brauchen wirklich mehr Mut, eher vom Staat aus Risikokapital auszugeben, das sich amortisiert, oder für Mittelständler gibt es immer noch unglaubliche Regulierungen. Ich habe Freunde da im Mittelstand, die dann ab 100 Leuten Amtsärzte noch einstellen müssen, obwohl alle krankenversichert sind, pflichtmäßig. Das ist mein Punkt. Also wir brauchen eine Mentalität, doch das Vertrauen in die Eigenverantwortlichkeit auch junger Unternehmer und eben wirklich die Förderung privater Initiative anstatt eben dieses dauernde Geschrei nach dem Staat. In puncto Daseinsfürsorge, der Punkt war gut, sehe ich ein, soll der Staat bleiben, aber nicht bei Projekten wie Digitalisierung. Da muss man den Unternehmen die Steine aus dem Weg legen. Danke, ich hoffe, der Punkt kam rüber.
Herr Rode, da bin ich mir ganz sicher. Vielen Dank für Ihren Anruf. Ich weiß nicht, Herr Süde, kommen, vielleicht können Sie dazu was sagen. Also der schlechte Ruf des Staates ist ja notorisch. Der Staat kann unfassbar schlecht mit Geld umgehen. Das hören wir immer wieder. Und auf der anderen Seite, die Wirtschaft selber, die Unternehmen, die sind eigentlich der Innovationsmotor. Die sind aber gefesselt und müssten einfach nur entfesselt werden. Dann würde das alles schon laufen.
Ja, das ist natürlich so. Von allen Investitionen, die getätigt werden in Deutschland, sind 90% private Investitionen und staatliche nur ungefähr 10. Insofern ist es natürlich absolut entscheidend, private Investitionen auch zu erhöhen. Aber wie schafft man das? Und früher hieß es immer, es gäbe ein sogenanntes Crowding Out und öffentliche Investitionen würden private Investitionen verdrängen. Das war so die Denkweise der 80er Jahre. Mittlerweile hat sich das aber vollkommen gedreht. Wir haben jetzt mehrere Untersuchungen, wo man sagt, jeder öffentlich investierte Euro zieht nochmal zusätzlich private Investitionen nach sich, weil die Unternehmen mittlerweile Infrastrukturmängel als ganz großes Problem und als ganz große Bremse für ihre eigene Investitionstätigkeit einfach sehen. Oder um es praktisch zu sagen, welcher private Investor wird denn irgendwo im ländlichen Raum, sei es jetzt in Ost- oder Westdeutschland, investieren, wenn es dort kein vernünftiges Internet gibt? Welche hochqualifizierte Familie überlegt sich, aus den Großstädten wegzuziehen, eher in die ländlichen Räume, wenn die Verkehrsanbindung nicht passt und wenn ich dort wieder keinen Internetanschluss habe? Das heißt, in dem Moment, wo ich eine verlässliche Infrastruktur etwa im digitalen Bereich habe, und da muss der Staat eben eingreifen, denn wir haben es ja gesehen in der Vergangenheit, woher kommen denn die Funklöcher, die wir bei 3G und 4G Mobilfunknetz haben? Das liegt daran, dass die privaten Mobilfunkbetreiber per se betriebswirtschaftlich keinerlei Interesse am ländlichen Raum haben. Sie haben ein Interesse daran, die Großstädte zu versorgen, wo viele Menschen sind, und dann der ländliche Raum, das geht nur über Regulierungen, die waren aber schlecht gesetzt und der Staat hat eben gedacht, er kann noch über Auktionen letztendlich den Haushalt befüllen durch die Wegauktionierung der Lizenzen und dann die privaten Mobilfunkbetreiber dazu zu verpflichten, über Regulierung den ländlichen Raum mitzuversorgen. Das hat nicht funktioniert. Insofern ist dort der Staat gefordert, öffentlich in diesen Bereich digitale Infrastruktur zu investieren und nur dann, wenn diese Voraussetzung mal erfüllt ist, gibt es auch private Investitionen. Also man muss sich von dieser Vorstellung verabschieden, dass das eine gegen das andere geht, sondern eigentlich gehen öffentliche und private Investitionen mittlerweile Hand in Hand.
Und hinzu kommt noch, ich will mal eine Zahl nennen, Herr Rehberg, Sie hatten ja auch eine Menge Zahlen gerade und viel Geld erwähnt, das in wichtige Projekte fließt. Eine Zahl dazu, 3,2%, das ist der Anteil an Internetanschlüssen in Deutschland, die mit Glasfaser ausgestattet sind, und der Anteil von Elektroautos liegt bei 2%. Also müssen wir nicht anerkennen, dass es wirklich große Herausforderungen gibt und dass wir da mehr tun müssen, so verlässlich und stetig, wie das Frau Heiduck beispielsweise einfordert. Aber
Entschuldigung, ich habe doch das Beispiel Mecklenburg-Vorpommern genannt.
Ja, aber wenn das Ergebnis 3,2% der Anschlüsse
ist, schön. Wir stellen insgesamt zum Schließen der Wirtschaftlichkeitslücke bei der digitalen Infrastruktur 4,5 Milliarden zur Verfügung. Und ich kann Ihnen nur berichten, ich lebe in dem Landkreis Vorpommern-Rügen, wo jedes Haus mit Glasfaser angeschlossen werden wird. Start war im April 2016 mit der Übergabe der ersten Fördermittelbescheide. Ende wird wahrscheinlich 2021 sein. Und bei mir arbeiten dann Firmen aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und aus Polen. Aber sie müssen hunderte Kilometer die Glasfaser legen. Das ist schlichtweg so. Und dann haben wir noch weitere 5 große Landkreise in Mecklenburg-Vorpommern. Wie gesagt, insgesamt 832 Millionen. Abschluss der ganzen Maßnahmen aufgrund der mangelnden Baukapazitäten wird wahrscheinlich erst 2024 sein. Und da hilft mir auch nicht mehr Geld. Das muss erst mal umgesetzt werden. Und Herr Professor Südekum, nur zur Regulatorik. Der Andi Scheuer, Bundesverkehrsminister, sehr kritisiert worden für seinen Deal, dass die Frequenzerlöse erst in den Raten in den Bundeshaushalt kommen bis 2030, aber im Gegenzug sich die Telefonanbieter verpflichten müssen, bis 2022 sämtliche Funklöcher in Deutschland zu schließen. Ich halte das für eine kluge Regulatorik und der Digitalfonds muss dann eben mit Steuermitteln gefüllt werden. Das wird auch möglich sein. Also insoweit geht hier schon Regulatorik und Bundeshaushalt ineinander über.
Ja, wir müssen nur dann eben aufpassen, wenn wir sprachen über die Konjunktur, dass dann eben diese verlässliche Finanzierung auch dann bestehen bleibt, wenn die Steuernahmen einbrechen.
Meine Herr große Südekom, Befürchtung wir ist haben, dann, nachdem wir 2014 den ausgeglichenen Haushalt realisiert haben, ab 2015 die Investitionen massiv hochgefahren. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen, was das Ergebnis war. In 2015 habe ich noch Straßenneubauvorhaben von 3,6 Milliarden gehabt. Im letzten Jahr sind es noch 535 Millionen Euro gewesen. Das heißt, in diesem Bereich Verkehrsinfrastruktur sind die Schubladen leer. Und wenn ich eine Brücke sanieren will und da Fledermäuse drin finde, wie über der Müritz, und dann Bauverzögerung von 18 Monaten habe, dann kommt das Thema Artenschutz und so weiter und so fort dazu. Ja. Also nur alleine Geld macht es nicht. Es wird auch ganz stark darauf ankommen, ob wir als deutsche Gesellschaft sagen, wir leisten uns weiter diese überbordenden Standards, diese überbordende Bürokratie, oder gehen ein bisschen in uns, wie beschleunigen wir auch bestimmte Dinge.
Herr Süde, kommt dazu noch?
Ja, da bin ich natürlich bei Herrn Rehberg, da stimme ich ihm zu, dass wir natürlich auch diese Umsetzungsprobleme haben, was die überbordende Bürokratie und so weiter angeht. Aber wir müssen eben aufpassen. Also die Vergangenheit hat gelehrt auf der kommunalen Ebene, es ist in dem Moment, wo die Steuereinnahmen wegbrechen, wo die konjunkturelle Lage sich verschlechtert und eintrübt, es wird immer als erstes bei den Investitionen gespart. Daher kommen ja diese ganzen Probleme auf der kommunalen Ebene, die geschlossenen Schwimmbäder, die nicht sanierten Schulen und so weiter, weil das ist die sogenannte freie Spitze, über die kann man quasi entscheiden, die Sozialausgaben, die hängen fest, da ist man ja auch gesetzlich zu verpflichtet, dann wird immer dort bei den Zukunftsaufgaben als erstes gespart, und meine Befürchtung ist, wenn es jetzt tatsächlich schlechter wird, was die Konjunktur angeht, und gleichzeitig das schwarze Nulldenken weiter quasi vorherrscht, dann ist es so, ja, wo können wir sparen? Genau bei diesen Zukunftsausgaben, um den ausgeglichenen Haushalt hinterherzustellen. Und das ist dann die große Befürchtung, dass dann letztendlich diese Bereiche, wo jetzt ja ein paar Weichenstellungen in die richtige Richtung gegangen sind, also wir hatten es ja gerade von dem Programm für die Bahn, das geht in die richtige Richtung, dass dann in dem Moment, wo das Geld nicht mehr da ist, solche Programme dann auch wieder eingefroren, eingestellt und nicht nachhaltig langfristig weiterfinanziert werden.
Frau Heiduck dazu.
Ja, ich möchte sagen, mir ist das ein bisschen zu viel, lieber Kollege Rehberg. Wir machen doch schon alles richtig und ausreichend. Dafür ist dann die Situation nicht gut genug. Wir sind im OECD-Vergleich als so eine starke, erfolgreiche Wirtschaftsnation einfach bei der modernen Infrastruktur irgendwie absolut hinten dran. Das wird auch nicht in Frage gestellt, wenn man auf Digitalisierung und anderes guckt. Ich rede ja jetzt nicht davon, dass wir nicht auch Schiene und Straße im Land haben, da ist etliches sanierungsbedürftig. Und jetzt muss man sich doch mal fragen, sind wir dynamisch genug? Von mir aus auch müssen wir nicht viel unbürokratischer werden, da gebe ich zu. Und da müssen wir Grünen auch kritisch hingucken bei Planungsprozessen, wo können wir helfen, dass es schneller geht. Aber sind wir dynamisch genug aufgestellt, um die großen Veränderungen, die jetzt anstehen, auch politisch zu begleiten? Damit die Kräfte aus Wirtschaft und Gesellschaft auch in die Richtung sich entwickeln können. Ich war überrascht, aber ich habe mich auch gefreut, dass Wolfgang Schäuble letzte Woche gesagt hat, ich zitiere das mal, was er den Agenturen gesagt hat, die Bereitschaft, die eigene Mentalität ein Stück weit zu hinterfragen, wohlmöglich auch unser tradiertes Modell zunächst einmal zu sparen, um das Gesparte dann zu investieren, weil es sich angesichts der Veränderungen, auf die wir reagieren müssen, als zu wenig dynamisch erweist. Also es geht darum, flexibler, auch mutiger zu werden. Er sagt dann noch, ohne allerdings zu übertreiben. Das finde ich richtig, aber wir müssen auch mal bereit sein für die großen Herausforderungen, die jetzt anstehen, wo wir Mut und Optimismus entfalten wollen, auch uns ein bisschen von Bremsen zu lösen.
Und darüber wollen wir nach den Nachrichten noch weiter diskutieren hier im Deutschlandfunk zum Thema Konjunktureinbruch in Deutschland. Muss der Staat mehr investieren? Bis gleich.
Deutschlandfunk, kontrovers.
Konjunktureinbruch in Deutschland, muss der Staat mehr investieren? Noch bis 11.30 Uhr wollen wir darüber diskutieren mit dem haushaltspolitischen Sprecher der Union im Bundestag, mit Eckhard Rehberg, mit Anja Heiduck von den Grünen und mit Professor Jens Südekum von der Universität in Düsseldorf. Ich würde gerne ein Stichwort aufgreifen. Herr Südekum, hätte ich gerne Ihre Einschätzung zunächst, das Anja Heiduck hier genannt hat. Sie hat ja versucht, eine Skizze zu entwickeln, wie es eine verlässliche, stetige Zukunftsinvestition von Seiten des Staates geben könnte und sollte, ja, und müsste aus ihrer Sicht. Und sie hat ein Stichwort in dem Zusammenhang genannt. Das Stichwort lautet öffentliche Investitionsgesellschaften. Ich frage Sie also, welche Finanzierungswege stehen uns offen, die kompatibel wären mit den Auflagen der Schuldenbremse? Und ist so etwas wie ein öffentlicher Investitionstopf, so würde ich es mal jetzt übersetzen, eine sinnvolle Idee?
Das kann man schon machen. Also die deutsche Schuldenbremse hat ja ein strukturelles Maximum von 0,35% des BIP, das sind ungefähr 12 Milliarden. Aber daneben existieren ja auf europäischer Ebene auch noch Fiskalregeln. Das ist der Fiskalpakt. Und der sieht ja eben vor, dass wenn man beim Schuldenstand unter dem Maastricht-Kriterium von 60% liegt, was Deutschland mittlerweile tut, dass man dann bis zu 1% des Bruttoinlandsprodukts als Verschuldungsspielraum strukturell hat. Das wären ungefähr so rund 35, 36 Milliarden Euro. Und das heißt, man muss sich ja erstmal fragen, warum legt sich Deutschland eigentlich noch strengere Regeln auf, als sie auf europäischer Ebene gelten? Weil die europäischen Regeln, über die wird ja momentan noch gar nicht diskutiert. Das heißt, wir könnten ja einfach sagen, wir halten uns einfach an die europäischen Regeln und müssen jetzt nicht noch überstreng deutsche Regeln obendrauf packen. Dann gibt es aber die Möglichkeit, dass man über sogenannte finanzielle Transaktionen, das ist der technische Begriff, quasi Schattenhaushalte, Nebenhaushalte aufbaut, neben dem Kernhaushalt auf Bundesebene. Um mal ein Beispiel zu nennen, also sag ich mal, wenn der Staat zum Beispiel Wohnungen baut, die über Schulden finanziert und diesen Wohnungsbestand dann vermietet, dann hat er zwar auf der einen Seite Schulden, aber er hat natürlich auch die Wohnung und er kann das bilanzieren, diese Gesellschaft kann das bilanzieren. Das ist im Kernhaushalt so einfach nicht möglich und er hat natürlich dann auch Mieteinnahmen und das wäre so ein öffentliches Unternehmen, was mehr oder weniger neben der Schuldenbremse her laufen könnte. Und da kann man sich auch vorstellen, dass man bestimmte Aufgaben wie Schulsanierung oder vielleicht sogar Autobahninfrastruktur über solche Gesellschaften dann eben macht. Aber man muss sich dann schon fragen, ob das wirklich sinnvoll ist. Also wenn der Sinn und Zweck solcher Investitionsgesellschaften nur darin besteht, die deutsche Schuldenbremse zu umgehen, dann würde ich eigentlich sagen, dann sollten wir eigentlich lieber über die Regel an sich diskutieren und uns nicht so Hilfskonstrukte quasi überlegen. Denn das nährt ja dann irgendwie auf den Verdacht, ja, dass der Staat dann irgendwelche Tricks einführt, bloß um die Regel zu umgehen. Deswegen muss langfristig nach meinem Dafürhalten über die Fiskalregel an sich diskutiert werden. Und wir sollten eben sagen, wir begnügen uns mit den europäischen Regeln, aber machen es nicht noch übermäßig streng. Kurzfristig, weil die Änderung der Regel, weil wir es nun mal in die Verfassung geschrieben haben 2009, würde eben bedeuten, dass wir eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat benötigen. Und die ist natürlich jetzt nicht schnell und kurzfristig mal zu organisieren. Von daher kann man diesen Weg über die Investitionsgesellschaften kurzfristig gehen, aber sie sollte nicht die langfristige Lösung sein, nach meinem Dafürhalten.
Also Frau Heiduck, eine Möglichkeit, die aber den Ruch hat, etwas Trickserei zu bergen.
Nein, ich finde, Trickserei wäre ganz schlecht bei diesem Thema, weil die Bürgerinnen und Bürger gucken bei dem Thema ja auch zu Recht hin, was leistet die Politik. Wir schlagen die Investitionsgesellschaften nicht für alles und jedes vor, sondern für die Bereiche, wo es um eine Daseinsvorsorge geht und wo wir eine Transformation auch unserer Möglichkeit zu wirtschaften, klimagerecht zu wirtschaften gehen wollen und wo Private das zum Teil nicht übernehmen. Oder auch einen Fonds zur Verfügung zu stellen, um vielleicht auch mittelständische, kleine Private mit Kapital auszustatten. Das wäre auch noch eine Variante. Und von daher, Herr Südekum hat das zu Recht kritisch hinterfragt, muss man Investitionsgesellschaften dann, wenn, für ganz bestimmte Bereiche vielleicht nutzen. Ich habe das auch mit der Deutschen Bahn gesagt. Die ist ja zum Beispiel ein Unternehmen, was wir öffentlich durchaus steuern. Und die können selbstverständlich auf Kredit dann auch Sachen ausbauen. Das ist mir wichtig. Und gleichwohl dürfen wir das Vertrauen der Menschen in die Haushalts- und Finanzpolitik nicht untergraben. Ich habe das schon gesagt, auch im nächsten Jahrzehnt werden wir demografisch eine ältere Gesellschaft sein. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Deswegen heißt es nicht, wenn wir sagen, wir wollen die Schuldenbremse weiterentwickeln, dass wir zurück wollen zu einer falschen Verschuldungspolitik. Das werden wir auch nicht tun. Und da sind die europäischen Regeln im Übrigen wirklich auch wirksam und streng.
Aus Taunusstein ruft uns heute Vormittag Herr Weimer an. Herr Weimer, grüße Sie.
Ja, guten Tag in die Runde. Meine Meinung ist die, wenn wir nicht jetzt investieren, wann dann? Und mit der Begründung, ich habe auch ein Beispiel, wir zahlen mehr, wenn wir nicht investieren, wenn wir das in die Zukunft verschieben. Das ist eine Belastung der zukünftigen Generation. Nicht das Sparen jetzt ist eine Belastung für die Generation, sondern dass wir die Investitionen in die Zukunft verschieben und die werden dann nur noch teuer. Ein Beispiel, wir sanieren, im Moment werden überall Brücken saniert oder sind saniert worden, neu gebaut worden. Das war sicherlich in den meisten Fällen längst überfällig. Man hat das bis dahin geregelt, dass man Geschwindigkeits- und Gewichtsbeschränkungen und was weiß ich gemacht hat, Sperrungen. Und jetzt hat man ein bisschen Geld gehabt, Gott sei Dank. Die Konjunktur lief gut und ist drangegangen, also notfallmäßig ganz viele Brücken zu sanieren. Die sind ja schließlich nicht dann auch zur gleichen Zeit gebaut worden. Also war da ein Sanierungsstau. Mit der Folge, dass natürlich auch in dem Moment ganz viele Firmen gebraucht werden, die die Brücken eben bauen bzw. sanieren. Das sind ja keine kleinen Bauunternehmer, das werden große Unternehmen über Ausschreibungen sein. Und ich glaube, dass dadurch alleine auch schon mehr bezahlt wurde. Nur weil man jetzt plötzlich überall Brücken saniert, waren ja auch dann überall Arbeit da und dann gehen die Preise natürlich in die Höhe. Außerdem hat man volkswirtschaftlich natürlich auch den Leuten, man hat den Leuten zugemutet, was weiß ich dann, Umwege zu fahren oder Sperrungen, Geschwindigkeitsbeschränkungen und so weiter in Kauf zu nehmen. Und ansonsten wurde in der Runde schon sehr viel gesagt, was ich nicht wiederholen möchte, aber ich möchte noch mal eines sagen zur Privatisierung von öffentlicher Daseinsvorsorge, dass das vielfach überhaupt nicht funktioniert hat, wie zum Beispiel die viel angesprochene digitale Versorgung. Die Telekom wurde privatisiert. Und es wurde uns ja dann Himmel und alles versprochen, was alles besser wird. Und jetzt sieht man ja, wie das funktioniert. Ja, auf dem flachen Lande wird nicht investiert. Klar, weil die kein Geld verdienen da. Und dann soll wieder der Steuerzahler ran oder die Kommunen legen Geld zusammen, die Gemeinden, nur damit sie ans Internet angeschlossen werden. Zu Zeiten von Schwarz-Schilling wurde schon darüber diskutiert, ob man Kupfer verlegt oder Glasfasern. Das ist schon sehr, sehr lange her. Damals hat man angefangen, die Telekom, die Post, die Deutsche Post zu privatisieren und es wird ja immer alles besser, wenn privatisiert wird. Also auch ein Punkt, den ich ganz kritisch sehe, wenn wir jetzt mehr Mittel auch in Soziale reingeben, ist das eine Investition in die Zukunft. Ich glaube, der Herr Rehberg hat angeführt, er hat schon wieder befürchtet, dass da auch mehr in Soziale reingegeben wird. Ist es denn keine Investition in die Zukunft, wenn man mehr Geld für die Schulen, für Bildung, Erziehung, für alleinerziehende Menschen ausgibt, die dann in Zukunft deren Kinder ja auch vielleicht etwas zu dem Staat beitragen? Ist das keine gute Investition? Ist das nur gut, wenn das irgendwelche Unternehmer da verdienen, wenn man mehr investiert?
Herr Weimer, danke für diese Fülle an Aspekten, die Sie uns mit auf den Weg geben. Ich würde mal gleich bei Herrn Rehberg nachfragen wollen, ob das Letzte, was Sie genannt haben, nämlich sind gut ausgestattete Schulen nicht auch eine Art von Investition in die Zukunft, wo wir dringend etwas tun müssen. Würde ich gerne mal diesen Punkt gleich an Herrn Rehberg weitergeben.
Ja, selbstverständlich ist das Investitionen in Bildungseinrichtungen, ob Schule oder Hochschule, oder auch in Kindertagesstätten, in Krankenhäuser, aber auch der soziale Wohnungsbau. Natürlich sind das Investitionen in die Zukunft. Mit dem Sozialbereich meine ich einmal die Herausforderung des demografischen Wandels. Wir werden mehr Steuermittel, und das ist auch so geplant, für die Rente aufwenden müssen. und die Relation zwischen Arbeitenden und Rentnern und Pensionären wird sich zu Ungunsten der Arbeitenden deutlich verändern. Und deswegen kann man das nicht so eng fassen. Nur mal was zu dem ganzen Thema sagen, was Herr Südekum aufgeworfen hat. Herr Südekum, wir haben ja Sondervermögen eingerichtet. Das Kommunalinvestitionspaket mit mit 7 Milliarden, viermal Kindertagesstättenausbau, immer massivst kritisiert vom Bundesrechnungshof, der uns sagt als Bundestagsabgeordnete, ihr müsst bei der Kameralistik bleiben, ihr müsst bei der Jährlichkeit bleiben. Aber gerade wenn ich über Jahre Investitionsprogramme fahren will, er kritisiert auch übrigens jetzt die 10-jährige Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, will weiter die Jährlichkeit, will weiter die Kameralistik. Nur dies als auch mal einwerfen, dass wir natürlich dann als Abgeordnete auch ein Stückchen zwischen Baum und Borke stehen. Ich bin sehr dafür, mit Sondervermögen zu arbeiten, damit man die auch langfristig abfließen lassen kann und auch eine Sicherheit hat. Und der Energie- und Klimafonds ist ja seit Jahren ähnlich gestrickt. Das heißt, ich habe hier die Überjährigkeit mit einzelnen Programmtiteln und das wird dann in der Zukunft auch erweitert mit dem Klimaschutzpaket fortgeführt werden. Aber das ist eine saubere Lösung, weil zum Beispiel bei dem 7-Milliarden-Paket für die Kommunen habe ich das Geld aus dem Haushalt entnommen, in das Sondervermögen gelegt. Und das wird jetzt gegengerechnet gegen die Schuldenbremse, was ich auch für richtig halte, wenn es Geld abfließt.
Ja. Herr Südekum, haben Sie noch?
Ja, natürlich. Also da stimme ich schon zu. Es macht schon Sinn, solche Gesellschaften zu gründen, weil die erstmal auch vernünftig bilanzieren können. Das geht ja in der Kameralistik nicht. Wenn der Staat eine Brücke baut dann, und das über Schulden finanziert, dann stehen quasi in den Büchern nur die Schulden, aber den Wert der Brücke, der ist nirgends verbucht, weil der Staat in der Kameralistik eben so keine Bilanz machen würde, wie es eigentlich notwendig ist. Und das führt dann eben dazu, diese kameralistische Denkweise, dass man eben Schulden als Belastung für kommende Generationen immer definiert, und das wird ja auch immer gesagt, weil man eben die andere Seite der Medaille, die geschaffene Infrastruktur, überhaupt nirgends vernünftig quasi mal aufschreibt, ja. Und dann würde man nämlich sehen, dass diese Satz, Schulden würden die kommende Generationen belasten, dass man den mit großer Vorsicht genießen muss. Da muss man sehr genau hingucken, ob das überhaupt so stimmt. Und meine Behauptung ist, bei der aktuellen Zinskonstellation, die wir haben, da stimmt dieser Satz nämlich überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, jetzt eben, man muss bei diesen öffentlichen Gesellschaften, die sind ja dann etwas schwer zu verstehen für den Laien, muss man eben sehr, sehr aufpassen, dass das eben nicht nach außen so ankommt, dass da irgendwo getrickst wird und die Verfassung quasi umgangen wird. Deswegen bin ich da eher für Transparenz, dass man eben sagt, wir schaffen nicht erst Regeln und machen uns dann im nächsten Schritt sofort Gedanken darüber, wie wir diese Regeln dann umschiffen können, sondern sollten dann lieber transparent bleiben und die Regel wieder wegnehmen so oder umgestalten im Grundgesetz. Da kann man ja weiterhin solche extra so ausgewiesenen Haushalte führen, die dann für bestimmte Aufgaben zuständig sind, aber die sind dann eben von ihrer Finanzierung ganz transparent und müssen nicht quasi über diese Schattenhaushalte agieren.
Frau Heiduck wollte dazu noch was sagen und dann haben wir noch einen Hörer aus Tübingen aus der Leitung.
Ich glaube, wir sind gerade an einem wichtigen Punkt angelangt, in dem wir gesagt haben, was ist der Politik eigentlich gestattet, wenn wir bei der Haushaltspolitik immer nur die laufenden Einnahmen und Ausgaben angucken, die sogenannte Kameralistik. Ich glaube, wir müssen wirklich in den Blick nehmen, erhalten wir das öffentliche Vermögen oder haben wir es nicht aufgezehrt? Und alle Untersuchungen zeigen uns, dass wir dieses öffentliche Vermögen, den Zustand von Gebäuden und Infrastruktur in den letzten Jahren nicht ausreichend saniert und erhalten haben. Und das sind genauso Schulden wie Schulden, die man in Euro hätte. Und deswegen bin ich dafür, wirklich, dass wir auch im Bundeshaushalt, in meiner Heimatstadt Hamburg machen wir das, auch eine Bilanz legen über das öffentliche Vermögen. Das ist keine Kleinigkeit, aber das würde unsere Denke etwas realistischer machen, dass wir wirklich auch den Zustand der öffentlichen Infrastruktur angucken. Und deswegen sagen wir Grünen, wir brauchen zur Schuldenbremse eine zusätzliche Regel, die uns nicht mehr erlaubt, weniger zu investieren, als wir abschreiben und verbrauchen. Und das, glaube ich, sollte ein neuer Konsens sein, sowas zu erreichen.
Würde ich gleich Herrn Rehberg fragen, ob er einverstanden ist. Erst aber Herr Wettläufer aus Tübingen. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Wettlaufer, Tübingen, ja. Ich finde, dass wir die drastische Verschlechterung der Umwelt- und Klimasituation global eigentlich jetzt zum Anlass nehmen sollten, mal elementar umzusteuern in der Investition in die Zukunft, dass wir anders als vorhin ein Hörer sagte, also unser Heil im gesteigerten Massenkonsum zu sehen, also ich war fassungslos eigentlich, wo man jetzt schon die Konsum über alle Grenzen hat, auf allen Gebieten, auch auf Verkehr und Reise und was weiß ich. Und wir haben das noch leitbildhaft in die Welt getragen, sodass die Tigerstaaten uns das mit Milliarden Köpfen nachmachen, einen völlig überzogenen Konsum, dass wir das mal umschichten in einen ökologisch verträglichen Weg, dass wir auch zum Beispiel Reparatur, die Reparatur von Gütern unterstützen, dass wir nicht nur jetzt die Autoindustrie mit Milliarden weiter hofieren, wie ich letzten Samstag noch gelesen habe, hat Oliver Krischer in der FAZ angemerkt, dass das Fliegen also jetzt gar nicht elementar teurer geworden ist, sondern man macht eigentlich so weiter. Und leider sind auch die Grünen nicht also auf diese Spur geraten. Ich höre auch in der heutigen Sendung von Ihrer grünen Abgeordneten wenig dazu.
Können wir Sie, Frau Wettlauf, Herr Wettlauf, können wir Sie noch die Frau Heiduck dazu noch fragen gleich?
Ja. Ich finde, der Impuls, den die Fridays for Future Initiative gesetzt hat, der müsste doch Anhalt dazu geben, wie auch der Welterschöpfungstag und so weiter, das zu sehen, dass es also mehr als weniger als 5 vor 12 auf der Doomsday Clock ist, auf der Weltuntergangsuhr. Wir bräuchten also eine Auskömmlichkeit, ein Konsumieren mit Augenmaß, also ein Rückfahren auch der Logistik, der 5G-Bestrebungen, wo also Hunderttausende Masten noch gebaut werden sollen, die ja auch nicht vom Himmel fallen. Das bedeutet also ein Ressourcenverbrauch und Einsatz.
Herr Wettlaufer, ich glaube, der Punkt ist klar, Herr Wettlaufer. Ich habe nur Frau Heiduck die Gelegenheit gegeben, weil wir nicht mehr so allzu viel Zeit haben, da jetzt auch einige Aspekte aufzugreifen, die Sie genannt haben.
Der Blick auf die drohende Klimakatastrophe.
Ja, ich will den Punkt gerne aufnehmen, aber Sie haben ja selber im Grunde die Zielrichtung schon beschrieben. Wir müssen vieles bei uns umbauen, um ökologisch verträglicher zu leben. Das bedarf aber auch, dass wir viele Sachen neu investieren müssen. Und deswegen rede ich auch tatsächlich, da kann ich Ihnen folgen, weniger davon zu sagen, es geht um mehr Konsum, sondern es geht um eine Veränderung unserer Wirtschafts- und Lebensweise, die CO2-frei und umweltverträglicher sein muss und dafür aber auch in einem demokratischen Land eine Mehrheit zu überzeugen. Wir haben heute eben mehr über die Schuldenregeln geredet, aber ich habe versucht, vielleicht nicht deutlich genug, ein Treiber für die Investitionen ist die Herausforderung der Klimakrise. Das ist total richtig. Ich glaube auch, die Digitalisierung ist ein Treiber, mit der wir konfrontiert sind. Auch das frisst wieder Energie. Das muss man auch erneuerbar und nachhaltig gestalten. Deswegen will ich den Punkt gerne aufnehmen. Der Klimawandel ist einerseits eine Herausforderung, aber auch eine Chance durch neue Investitionen und das aber dann auch in Teilen privat, aber dann eben auch durch die öffentliche Hand und durch die Politik zu unterstützen. Und dafür brauchen wir zum Teil bessere Regeln, als wir bisher haben.
Danke also für Ihren Anruf, Herr Wettläufer. Und ich würde das gerne noch weiterreichen wollen. Herr Südekum, wie veranschlagen Sie das in Ihren Überlegungen, etwas flexibler mit den Schuldengrenzen umzugehen, da möglicherweise neue Wege zu gehen? Wie groß ist der ganze Klimawandel, der Bereich und die Klimapolitik als Herausforderung und damit eben als Antreiber für Veränderungen und für Wandel, den wir dringend brauchen?
Ja, das geht ja in die gleiche Richtung, wie wir es gerade auch schon gesagt haben. Der Staat kann nicht bilanzieren, wenn er irgendein öffentliches Vermögen aufbaut. Und die Schulden, die er kommenden Generationen hinterlässt im Hinblick auf CO2-Emissionen, die sind ja auch vollkommen real. Von daher ist es vollkommen richtig, dass Klimawandel ein weiterer Grund für eine Investitionsoffensive ist. Und da sieht man dann sehr schön, wozu es führt, wenn man dieses Problem eben quasi mit dieser Schere im Kopf der schwarzen Null angeht. Denn wenn man das Klimapaket sich genau betrachtet, was jetzt demnächst beschlossen werden soll, von der Großen Koalition. Da wird ja erst von 54 Milliarden gesprochen, die es bis 2023 an Volumen geben soll. Nun kann die Regierung ja nur bis 2021 überhaupt Aussagen machen. Da sind es dann nur brutto 22 Milliarden. Aber wenn man dann genauer hinschaut, dann sind eben viele von diesen Ausgaben im Rahmen des Energie- und Klimafonds schon längst beschlossen und verplant gewesen. Dann kommen zusätzliche Einnahmen rein und netto wird als Mehrinvestition tatsächlich bloß 1,7 Milliarden in diesem Jahr, im nächsten Jahr und 2021 dann nur noch mal 700 Millionen obendrauf gepackt. Das heißt, es wird quasi top-down entschieden, was ist im Rahmen der schwarzen Null möglich, wie viel können wir investieren, um das höchste Ziel des ausgeglichenen Haushalts umzusetzen. Dabei wäre es eigentlich richtig, beim Thema Klimainvestitionen und auch bei anderen Investitionsbedarfen, dass man mal schaut, was ist der Bedarf und was können wir realistischerweise in den nächsten 2, 3, 4 Jahren tatsächlich an Klimaschutzinvestitionen umsetzen. Und dann schauen wir erst, was kostet das und wie finanzieren wir das. Das wäre eigentlich der richtige Weg. Und nicht von vornherein zu sagen, wir machen nur Zukunftsinvestitionen, nur in dem Ausmaß, wie es die schwarze Null gestattet.
Herr Rehberg, Sie bitte zu diesem Punkt. Die Überlegung ist falsch rum. Man muss erst gucken, was ist nötig und dann, wie man es finanziert und nicht, was kann man finanzieren im Rahmen der schwarzen Null. Und dabei bleibt es dann.
Also die Rechnung von Herrn Professor Südekum kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich komme mal zu Ihnen oder Sie kommen zu mir. Ich habe da ganz andere Zahlenwerte, eine ganz andere Zahlenbasis. Ich bin da sehr gelassen bei der Umsetzung des Klimaschutzpaketes. Klar ist natürlich, dass viele Maßnahmen erst gesetzlich normiert werden müssen und dass wir im Jahr 2020 eine Anlaufphase haben werden und die dann, nehmen wir nur das Thema energetische Gebäudesanierung. Und liebe Kollegin Anja Heiduck, ich warne davor, hier von besseren Regeln zu reden. Ich wohne in einem Haus, was 1988 fertig gebaut worden ist. Mein Haus passt in keine Energieeinsparverordnung rein. Um die Maßgaben zu erfüllen, muss ich es abreißen, schlichtweg abreißen. Und die Häuser meiner Nachbarn sind 125 Jahre alt beziehungsweise 85. Es ist gerade wichtig und richtig, die Menschen in den ländlichen Räumen mitzunehmen und ihnen nicht Angst zu machen und nicht, dass es zu einer weiteren Polarisierung kommt. Sie hat mich noch gefragt nach dem Thema Doppik. Ich bin da sehr, sehr skeptisch. Die meisten Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern würden liebend gern die Doppik wieder zurückdrehen.
Müssen Sie gerade mal sagen, Doppik?
Das habe ich jetzt. Das ist diese doppelte Buchführung, also eine Bilanzierung der Vermögenswerte.
Ja.
Das macht sicher Sinn bei einer Kindertagesstätte, bei einer Schule, damit ich die Abschreibung sauber und vernünftig berechnen kann. Aber ob ich da jetzt jeden Straßenbaum und jeden Alleenbaum mit reinnehme, das wage ich zu bezweifeln. Wenn wir darüber reden, über eine Bilanzierung, dann muss ich natürlich auch über alle 16 Länder reden und nicht nur über den Bund alleine, wiewohl auch wir, ist noch ein Hinweis, bei dem Thema Schuldenregel nicht nur den Bund im Blick haben müssen, sondern auch die 16 Länder, denn die Schuldenregel gilt ja nicht nur für den Bund alleine, dass die Grundgesetzänderung bezog sich ja unter anderem auch auf die 16 Länder, die ja keine Schulden mehr machen dürfen.
So, 2 Minuten verbleiben uns. Nicht so arg viel Zeit, aber ich wage trotzdem und mit der Bitte, dass jeder sich noch mal kurz einlässt. Wird es bei den strengen Regeln für die Verschuldung bleiben oder gibt es absehbar eine politische Mehrheit? Herr Rehberg, bei Ihnen vermute ich, Sie sind überzeugt, das sollte alles so bleiben, wie es ist.
Ich glaube, wir sind im letzten Jahrzehnt gut damit gefahren nach der Euro-Krise. Und man darf sich nicht nur an temporär niedrigen Zinsen ausrichten. Wir haben 1,1 Billionen Euro Schulden als Bund. Und über Schuldentilgen reden wir nicht. Wir reden ja nur darüber, dass die Schulden nicht noch größer werden.
Frau Heiduck, sind Sie zuversichtlich, dass Sie eine politische Mehrheit für die Weiterentwicklung der Schuldenbremse etwa zusammenbekommen?
Ich finde eine Weiterentwicklung sinnvoll und wir sind gut mit der bisherigen Schuldenbremse im letzten Jahrzehnt gefahren. Aber ich will auch, dass wir gerade in der europäischen Zukunft Deutschland in Europa eine kluge gemeinsame Politik machen. Und da brauchen wir mehr Gemeinsamkeit über die deutschen Landesgrenzen hinweg. Und da sind die europäischen Regeln noch ein bisschen klüger als die Schuldenbremse im engsten Sinne.
Und an Herrn Südekomm zum Schluss noch kurz die Frage. Herr Südekomm, sind Sie überzeugt, dass die Verbände und die Wissenschaft, die jetzt quasi an einem Strang zieht, viele argumentieren ja so wie Sie, dass die diese Veränderung erreichen werden damit?
Ja, also die Diskussion hat sich schon deutlich verschoben, aber das ist eigentlich auch richtig so, nicht? Also man kann nicht an so Glaubenssätzen festhalten, die dann völlig unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen Lage immer sozusagen so durchgezogen werden sollen. Der große Ökonom John Maynard Keynes hat mal gesagt, nicht, wenn sich die Fakten ändern, dann muss ich auch meine Meinung ändern. Und meine Hoffnung wäre, dass das sozusagen jetzt so demnächst auch in Deutschland passiert und wir nicht den Diskurs so weiterführen, wie wir ihn mal in den 80er Jahren geführt haben oder unmittelbar vor der Finanzkrise.
Der Volkswirtschaftler Jens Südekomm hier im Deutschlandfunk. Danke auch an Frau Heiduck und Herrn Rehberg. Danke auch Ihnen. Bis bald.